Ein letztes Mal geht es heute um Josef. Dann haben wir für dieses Jahr, glaube ich, auch genug von Josef. Der Christian Kutsch hat ja letztes Mal auch ein bisschen von Josef erzählt. Er hat das sehr gut zusammengefasst, sein ganzes Leben. Trotzdem möchte ich noch einmal auf die Geschichte zurückgreifen. Ein befreites Herz, so lautet das Thema, ist ja das, was wir alle haben wollen. Wir wollen einen Herzzustand haben in unserem Leben, wo wir wirklich die Sicherheit haben, es geht mir gut, ich lebe im Reinen mit allen, ich habe wirklich ein befreites Herz, mich knechtet nichts. Und so kann man dann auch leben. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Dir wird ein kleines Holzstück auf den Rücken gebunden und niemand kann dieses Holzstück von dir wegnehmen. Nicht einmal du selbst kannst es lösen. Und mit diesem Holzstück musst du Tag ein, Tag aus, auch über die Nacht hindurch, über Jahre leben. Muss schon sehr unangenehm sein. Gerade die erste Zeit ist das sehr, sehr präsent, dieses Stück Holz. Wenn du zur Arbeit gehst, vielleicht vergisst du das im Laufe des Arbeitstages, aber bei gewissen Bewegungen spürst du es sofort wieder. Wenn du nach Hause kommst und du freust dich auf das Wochenende, ihr habt Freunde eingeladen, dann genießt du den Abend und das Stück Holz auf deinem Rücken, das vergisst du. Dann willst du dich entspannt in das Sofa zurücklehnen und beim Zurücklehnen merkst du, ach, da ist ja noch was. Und du wirst wieder an dieses Stück Holz erinnert. Wenn du nach Hause kommst und du willst deine Kinder umarmen, deine Frau umarmen, spürst nicht nur du, sondern spüren alle dieses Holzstück. Und so lernt man mit diesem Stück Holz auf dem Rücken, dass man nicht los wird zu leben. Auch in der Nacht, wenn du dich zu Bett legst, versuchst du eine Position zu finden, wo du es so wenig wie möglich spürst. Aber irgendwann in der Nacht bewegst du dich, ja, und wieder spürst du es. Können wir uns ungefähr ausmalen, wie schlimm so ein Leben sein muss? Wie nervig so etwas ist und wie quälend das ist. Und genauso ging es auch den Brüdern von Josef. Die hatten so ein Stück Holz angebunden bekommen, dass sie selbst gar nicht losbekamen. Und sie mussten über 20 Jahre, mussten sie geknechtet mit diesem Stück Holz leben. Jedes Mal, wenn sie ihren Vater sahen, dann sahen sie den Schmerz in seinen Augen und wurden daran erinnert, sein geliebter Sohn Josef, den haben wir verkauft und wir sind schuld an diesem Schmerz. Wenn sie auf das Feld gingen und ihre Feldarbeit getan haben, dann wurden sie wieder daran erinnert. Ja, irgendwann waren wir mal mit Josef hier, aber er ist nicht mehr da. Wenn sie zu Bett gingen, schoss ihnen der Gedanke ganz unerwartet wieder durch den Kopf, Josef ist deinetwegen nicht da. Und dieses Stück Holz, dieser Gedanke, diese Schuld, die sie aufgeladen hatten, mit der mussten sie über 20 Jahre lang leben. Und keiner konnte sie wegnehmen. Ihrem Vater haben sie ja nichts erzählt. Was für ein geknechtetes Leben. Immer die Last vor Augen. Immer das Gefühl haben, ich bin nicht frei. Mich knechtet durchgehend etwas und du kannst nicht zur Ruhe kommen. Es ist ja so weit gekommen, dass, wie Josef es auch dem Pharao vorausgesagt hat, dass eine Hungersnot nicht nur über Ägypten, sondern über die Welt kommen sollte, über viele Teile der Welt, so kam es dann auch. Und die ganze Welt oder die Welt in der Umgebung auch damals von Ägypten, die war gezwungen, nach Ägypten zu ziehen, weil sie haben gehört, dass es da genug Lebensmittel gibt. Und so kam es auch zu Jakob, die Hungersnot zu Jakob und seiner Familie. Und Jakob sah sich auch gezwungen, seine Söhne loszuschicken. Und er sagt zu seinen Söhnen, was schaut ihr euch gegenseitig an? Sattelt die Esel, ladet auf und dann zieht los. Und er hat alle Söhne weggeschickt, bis auf Benjamin, weil er ihn behalten wollte. Er hatte Angst, sollte etwas auf der Reise passieren. Denn es war ja so, dass auch Diebe, dass auch Räuber unterwegs gelauert waren. Das war nicht ungefährlich. Und sollte irgendetwas passieren, so könnte er damit nicht leben, wenn Benjamin dann nicht wiederkäme. Also hat er Benjamin bei sich behalten, aber alle anderen Söhne, die hat er dann hinausgeschickt und sie sind dann nach Ägypten gegangen. Und nichts ahnend, also wirklich ganz normal haben sie diese Reise hinter sich gebracht und dann kamen sie an die Schlange, wo dann Lebensmittel gekauft wurden. Und Josef, er hat sie schon erkannt, aber sie Josef ja nicht. Sie haben ihn ja über 20 Jahre nicht gesehen und man muss bedenken, nach 20 Jahren verändert man sich auch. Ich bin jung geblieben wie eh und je, mich würde man... Aber bei den Brüdern kam es ja hinzu, dass die gar nicht damit gerechnet haben, dass Josef noch lebt. Und die hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass Josef vor ihnen steht, aber Josef hat sich sofort erkannt. Und das ist interessant, die Geschichte, die er jetzt mit seinen Brüdern beginnt, steht ja nicht eindeutig in der Bibel, aber wieso tut er das mit seinen Brüdern? Und er zitiert sie nach vorne und er redet sehr hart mit ihnen. Und die ganze Zeit, bis er sich zu erkennen gibt, nach langer Zeit, hat er die ganze Zeit über einen Dolmetscher mit ihnen gesprochen. Er hat sich verstellt, er hat so getan, als würde er ihre Sprache nicht kennen. Und er sagt zu seinen Brüdern, ihr seid Spione. Und die haben das überhaupt nicht nachvollziehen können, haben das auch nicht verstehen können. Wieso beschuldigt er jetzt uns? Aus aller Welt, aus aller Lande sind Leute hier und wir werden nach vorne zitiert. Und wie verteidigen sie sich? Sie sagen, guter Herr, wir sind aufrichtige und ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Wir haben einen Vater zu Hause, dazu noch einen Bruder. Und wir sind alle von eines Mannes Haus. Und wir wollen nur Getreide kaufen. Wir sind ehrliche und aufrichtige Leute. War das gelogen? Ja und nein. Sie waren ja in guter Absicht da. Sie wollten ja wirklich nicht ausspionieren. Aber bedenken wir mal das ganze Leben und überdenken das mal. Wir sind ehrlich und aufrichtige Leute. 20 Jahre mit einer Lüge gelebt, den Vater im Glauben gelassen, dass der Josef von einem wilden Tier zerrissen wurde. Nichts gesagt, aber ehrliche und aufrichtige Leute. Und so geht es uns ja auch ganz oft. Man kann lernen, oder man kann sich damit abfinden, mit einer Lüge zu leben und ist der Überzeugung, ich bin eigentlich im Reinen mit allem. Obwohl du diese Lüge, dieses Stück Holz, die ganze Zeit noch in deinem Herzen hast. So ging es auch den Brüdern. Wir sind ehrliche und aufrichtige Leute. Josef sagt, nein, ihr seid Spione, ihr wollt auskundschaften, wo das Land hier offen ist. Und er lässt sie ins Gefängnis stecken. 3 Tage lässt er sie im Gefängnis schmoren. Dann sagt er, weil er sich ihre Geschichte ja auch angehört hat, sie haben sich ja auch verteidigt, dann sagt er, ihr dürft nach Hause gehen. Aber einer bleibt hier. Und wenn ihr nach Hause geht, dann bringt bitte euren jüngsten Bruder mit, den Benjamin, von dem ihr erzählt habt. Wenn ich ihn sehe, ist das der Beweis, dass ihr keine Spione seid. Weil dann ist eure Geschichte wahr, dann habt ihr keine Lügen erzählt. Und Josef, während er über einen Dolmetscher mit ihnen redet, kriegt er die Gespräche, die die Brüder untereinander führen, kriegt er die mit und er versteht das ja. Das ist ja das Interessante. Und was sagen die Brüder untereinander? Sie sagen, das ist die Strafe Gottes dafür, dass wir damals, als wir Josef verkauft haben, wir haben den Schmerz in seiner Seele, die Angst in seiner Seele haben wir gesehen, aber wir haben das ignoriert und wir haben ihn gehen lassen. Und so steht das auch in der Bibel. Sie sagen von sich selbst, wir haben die Angst in seiner Seele gesehen, aber sie haben es völlig ignoriert, haben ihn verkauft. Und jetzt begegnet ihnen das gleiche Schicksal, natürlich in einer sehr kleinen Variante. Josef war ja viele Jahre als Sklave, dann zu noch im Gefängnis, also er hat wesentlich mehr durchgemacht. Aber die Brüder, denen war dieses Stück Holz, was ihnen damals mit dieser Sünde aufgeladen wurde, das war ihnen so präsent vor Augen. Und als sie jetzt in diese unangenehme Situation hineinkamen, war für die das keine Frage. Das ist Gottes Strafe für unser Vergehen damals. Dem können wir vorstellen, wie schlimm das ist, mit einer Last zu leben, mit einem Stück Holz, das angebunden ist, was wir nicht loswerden können. Du betrachtest auch dein Leben ganz anders. Und sie reden untereinander und dann sagt Ruben, er meldet sich zu Wort, der Älteste, und er sagt, habe ich euch nicht gesagt, dass ihr ihn nicht verkaufen solltet, auch nicht die Hand an ihn legen solltet? Ich habe euch gewarnt. Und das Interessante ist, Josef ist ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass alle Brüder einig ihn verkauft haben. Er wusste ja nichts davon, dass Ruben auf seiner Seite war. Und das erste Mal nach 20 Jahren kriegt er mit, dass Ruben sich eigentlich für ihn eingesetzt hat. Und wen lässt Josef dann im Gefängnis da zurück, bis die Brüder wiederbekommen? Nicht den ältesten Ruben, sondern den zweitältesten, den Simeon. In der Bibel heißt es auch, Josef konnte sich nicht mehr halten, denn mit ihm ist ja auch über diese Zeit vieles passiert, auch emotional. Er hat sich damit ja auch beschäftigt. Und wenn man die ganze Zeit davon ausgeht, man wurde von seinen Brüdern abgelehnt, gehasst, und dann kriegt man mit, einer war da, der auf meiner Seite war. Das bewegt einen schon sehr, sehr stark. Und das hat Josef erst hier, nach über 20 Jahren hat er das mitbekommen. Und er lässt Ruben gehen, aber dafür muss Simeon, der Zweitälteste, im Gefängnis bleiben, bis die Brüder wiederkommen. So, nach diesem Schreckensszenario war das noch nicht alles. Sie gehen nach Hause und während sie dann übernachten wollen, wollen sie die Tiere füttern und merken beim Öffnen der Getreidesäcke, dass das Geld, mit dem sie ja nicht bezahlt haben, dass es wieder in ihren Getreidesäcken liegt. Und die fragen sich, Gott, was machst du jetzt wieder mit uns? Und in der Bibel steht, ihnen verging der Mut. Das bedeutet, also sie hatten kaum Kraft zu stehen. Sie waren wirklich kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Ich weiß nicht, ob wir uns ungefähr in die Situation hineindenken können, wie schlimm das und dramatisch das für diese Männer gewesen ist. Also ziehen sie weiter bis nach Hause, erzählen alles ihrem Vater Jakob und sagen, wir haben nur eine Möglichkeit, um Simeon wieder da lebend herauszubekommen. Den Benjamin müssen wir mitnehmen und ihm vorzeigen. Und Jakob sagt zuerst nein. Simeon hin oder her, aber Benjamin, der bleibt bei mir. So und so bleibt das erstmal bei diesem Zustand. Die Getreide, die werden nach einer Zeit irgendwann verzehrt und die merken alle, auch Jakob merkt, es geht so nicht weiter. Wenn ich jetzt nichts unternehme, wenn ich auch nicht erlaube, dass Benjamin mitzieht, werden wir alle verhungern. Also lässt der Benjamin ziehen. Die Brüder, die nehmen das doppelte Geld mit. Die nehmen zudem noch Geschenke mit, damit sie den guten Mann ja auch beschwichtigen können. Nicht, dass sie noch als Diebe dastehen, denn wir erinnern uns, sie sagten, wir sind ehrliche und aufrichtige Leute. Sie ziehen wieder und machen sich auf die zweite Reise nach Ägypten. Und wir können uns vorstellen, ungefähr das mulmige Gefühl. Also sie hatten hier so eine unangenehme Begegnung, da war alles schlecht. Und mit diesem Gefühl, dass wir da hinkommen, wir müssen uns verteidigen, wer weiß, was jetzt auf uns zukommt, mit dieser Angst sind sie wieder nach Ägypten gezogen. Und was begegnet ihnen da? Sie werden in das Haus von Josef eingeladen. Und Josef war ja der zweitmächtigste Mann. Das war nicht so ein Haus, wie wir es hatten. Also das war schon im Vergleich, wenn wir das in heutiger Zeit so benennen würden, schon eine Villa. War schon zu sehen, dass das ein reicher Mann war. Sie wurden eingeladen und es gab ein üppiges Mahl. Und die Brüder haben das überhaupt nicht verstanden. Zuerst, als sie in sein Haus zitiert wurden, dachten sie, das ist wegen des Geldes, das in unseren Säcken lag. Und der Hausherr bekommt das mit und sagt, nein, nein, ihr Lieben, das, was ihr in euren Säcken gefunden habt, ist ein Gnadengeschenk Gottes, nehmt es an. Ja, alles gut, ihr habt bezahlt, es ist alles in Ordnung. Und die Brüder sind total verwirrt. Also werden sie in das Haus eingeladen, sie genießen Fünf-Sterne-Hotel, auch mit Übernachtung und alles. Es geht ihnen wunderbar. Und die Bibel sagt da ja auch an der Stelle, dass sie wirklich reichlich zu essen bekommen haben. Es ging ihnen wirklich gut. Sie haben die Zeit genossen. Und wir können uns das ja vorstellen, ungefähr die Brüder, die waren erleichtert. Also so schlimm war es jetzt doch nicht. Benjamin ist da, er lebt noch. Den Simeon, den können wir jetzt mitnehmen. Also geht es gleich wieder nach Hause, nachdem wir das Fünf-Sterne-Hotel genossen haben. Und so gehen sie wieder erleichtert, guten Mutes nach Hause. Es ist alles wieder in Ordnung. Damit aber nicht genug. Also der Josef, der hat die wirklich hart rangenommen, die Brüder, und hat das Geld wieder in ihre Säcke getan, dazu noch den Kelch, seinen eigenen Kelch, und nicht nur in irgendeinen Getreidesack, sondern in den Beutel, wo Benjamin auch war. Das heißt, man konnte es Benjamin zuordnen. Und so werden sie von den ägyptischen Soldaten eingeholt. Und dann sagt der Hausherr, sagt, wie konntet ihr Gutes mit Bösem vergelten? Was habt ihr getan? Und sie verstehen gar nichts. Sie wussten gar nicht, worum es jetzt überhaupt geht. Und dann wirft er ihnen diese Anklage vor, der Hausherr. Und die Brüder sagen, wenn ihr bei irgendeinem von uns auch irgendetwas nur findet, dann könnt ihr uns alle zu Sklaven machen. Und derjenige, der geklaut hat, der soll auch sterben. Weil sie sich ja sicher waren, dass nichts passiert ist. Und so geht dieser Hausherr einen Getreidesack nach dem anderen durch. Und beim letzten, also spannender konnte es gar nicht mehr werden, beim letzten, beim Benjamin, die Brüder waren schon erleichtert, öffnet er den Getreidesack. Und da fällt der Becher des Josef raus. Und was tun die Brüder? Sie zerreißen ihre Kleider. Verzweifelt. Weil sie wieder an ihren Vater gedacht haben. Und die ganzen Schmerzen, die sie ihm damals durch Josef angetan haben, das stand ihnen wieder bevor. Und diesmal noch schlimmer, weil Benjamin das Einzige war, woran das Herz des Vaters noch hing. Und die Brüder zerreißen ihre Kleider, sie wissen nicht mehr, wohin mit sich. Und dann werden sie wieder vor Josef geschleppt. Ihr Lieben, ich erzähle die Geschichte bewusst so, damit wir einmal sehen, die Brüder, die hatten die ganze Zeit eine Last auf dem Herzen. Und mit dieser Last mussten sie leben. Und es ging ja so. Sie kamen nach Ägypten nichts ahnend und dann wurden sie beschuldigt als Spion und wurden ins Gefängnis geworfen. Und sie waren wirklich am Boden zerstört. So, dann hat der Josef ihnen eine Möglichkeit gelassen, wenn ihr Benjamin zeigt, werdet ihr frei und ihr dürft nach Hause gehen. Dann ging es wieder leicht bergauf. Dann haben sie sich auf den Weg nach Hause begeben, haben gesehen, dass das Geld wieder in ihren Getreidesäcken ist und es ging wieder bergab. Ihnen verging der Mut. Dann kamen sie wieder bei der zweiten Reise zu Josef. Sie durften das Essen da genießen, eine Übernachtung genießen und es ging wieder bergauf. Die dachten, es ist alles gut. Und Also ihre Nerven, die waren blank. Und jetzt stehen sie da vor Josef und setzen sich für Benjamin ein. Josef hat ja an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wo er einfach sehen wollte, wo stehen die Brüder heute. Wenn es darum geht, dass ein Bruder verkauft wird, wenn es um das Leben eines Bruders geht, wo stehen die heute? Werden die sich einsetzen oder werden sie wie damals Hauptsache ihre Haut retten und gehen und der Benjamin bleibt zurück? Und die Brüder, die haben sich total verändert. Und hören wir an dieser Stelle, wie Judah das Wort ergreift und sich für die Brüder einsetzt und wie er spricht. Judah war derjenige, der den Vorschlag damals gemacht hat, Josef zu verkaufen. Und jetzt setzt er sich für Benjamin ein. 1. Mose Kapitel 44 ab Vers 18. Da trat Judah näher zu ihm hinzu und sprach: Bitte, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn: Wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihm in seinem Alter geboren wurde und dessen Bruder ist tot. Josef ist hier gemeint. Und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Da sprachen wir zu meinem Herrn, also zu Josef: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündeten wir ihm die Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach: Geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen, da antworten wir: Wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann wollen wir ihn hinabziehen. Denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder, also Benjamin, nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine, also Josef, ist von mir weggegangen und ich musste mir sagen: Gewiss ist er zerrissen worden. Es ist interessant. Jakob hat für sich nie festgemacht, dass er wirklich von einem Tier zerrissen wurde. Er sagt gewiss, wahrscheinlich ja, aber mit letzter Sicherheit konnte er es nicht sagen. Man kann davon ausgehen, dass Jakob vielleicht sogar gedacht hat, vielleicht lebt mein Sohn noch. Aber er sagt hier nicht mit Gewissheit, mein Sohn Josef ist gewiss gestorben, sondern gewiss ist er zerrissen worden, vielleicht. Und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Also er hat irgendwo damit gerechnet, vielleicht lebt Josef noch. Jakob erzählt weiter: Wenn ihr nun diesen, also Benjamin, auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe, also Benjamin, wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen: Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen mein ganzes Leben lang. Darum will ich nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe, also Benjamin, soll aber mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinabziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Und so ging es allen Brüdern. Die hätten es nicht noch einmal ertragen, die Jahre, die Jakob noch geblieben sind, mit diesem Kummer zu beschweren. Hätten sie alle nicht ertragen. Sie haben über 20 Jahre damit leben müssen. Und so wie Judah hier spricht, merkt man, dass sich ihr Denken und ihr Herz total gewandelt hat. Wir Menschen haben auch ein ähnliches Problem, ganz oft. So wie die Brüder des Josef sich damals diese Last auferlegt haben und dieses Stück Holz, was an ihnen klebte, was an ihnen angebunden war und kein Mensch, auch sie selbst, nicht selbst lösen konnten, so leben wir auch mit gewissen Dingen, die uns begleiten, die wir nicht loswerden. Da ist zum Beispiel jemand, der wurde angelogen und man schleppt diese Last mit sich mit. Da ist jemand, der wurde übergangen und man schleppt das mit sich mit und bringt das nicht in Ordnung. Da ist jemand, der wurde ausgenutzt und er wird das nicht los, dass er ausgenutzt wurde und schleppt diesen Schmerz mit sich mit. Da ist jemand, der hat andere verletzt und sich noch nie dafür entschuldigt und man schleppt diese Last mit sich mit. Und wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben, dass man Jahre mit so etwas leben kann, ich glaube, das haben so gut wie alle bei uns erlebt. Dass man Lasten auferlegt, die man nicht los wird, die man nicht klärt, die man nicht bereinigt. Und dann lebt man wie die Brüder des Josef mit dieser Last, mit diesem Stück Holz auf dem Rücken, was keiner lösen kann. Man wundert sich, wieso man so komisch ist, wieso man in gewissen Situationen gereizt ist, wieso man nicht frei ist. Man ist empfindlich und wir fragen uns, woher kommt das denn? Wie ging es Josef, als Juda diese Rede gehalten hat? Es heißt im nächsten Kapitel, in Kapitel 45, Vers 1, da heißt es, er hat alle rausgeschickt, bis auf die Brüder, die ganzen Knechte, das ganze Gesinde des Hauses rausgeschickt. Und so stand er jetzt mit seinen Brüdern alleine da. Und dann hat er sich zu erkennen gegeben und er hat gesagt, ich bin Josef. Und es kam kein Wort von den Brüdern. Und Josef fragt, lebt mein Vater noch? Es kam kein Wort. Die haben alle damit gerechnet, mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht, dass Josef vor ihnen steht. Und Josef, so heißt es in der Bibel, er schrie laut und er weinte laut, nicht, dass das Gesinde, was jetzt außerhalb des Hauses war, es hörte, sondern dass das bis zum Haus des Pharao klang. War schon gewaltig. Der ganze Schmerz, den Josef auch erlebt hat, alles an Gefühlen und Emotionen, was ich angestaut habe, das brach in diesem Moment aus ihm raus. Und ich bin das ja in den letzten Predigten angegangen. Auch der Josef, der musste Höhen und Tiefen erleben. Und jedes Mal hat er sich die Frage gestellt, wenn es immer tiefer ging, wieso muss ich das eigentlich erleben? Der war ja auch nur ein Mensch. Wieso haben die Brüder, wie können Brüder so etwas tun, dass sie den eigenen Bruder dermaßen hassen, dass sie ihn verkaufen in die Sklaverei? Wie ist sowas möglich? Und mit solchen Gedanken musste sich Josef hier abquälen. Und jetzt in diesem Moment, wo er sich zu erkennen gibt, das erste Mal nach über 20 Jahren kann Versöhnung stattfinden. Und was passiert mit den Brüdern? Die konnten ihm kein Wort sagen, ihre Munder standen offen. Und erst als Josef ihnen erklärt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber. Denn das war ja genau das, was sie sich gemacht haben. Die haben sich Vorwürfe gemacht, dass ihr mich hier verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und als Josef ihnen das erklärt hat, da konnten die Brüder wieder anfangen, mit ihm zu reden. Und die haben sich umarmt und es fand in diesem Moment das erste Mal nach 20 Jahren Versöhnung statt. Und was ist bei den Brüdern passiert? Das Stück Holz, was sie auf sich gelegt hatten, das wurde gelöst. Und wir merken, dass durch Versöhnung, durch gegenseitige Versöhnung, wird die Last weggenommen. Die Versöhnung, die geschieht zuallererst zwischen dir, zwischen einem Menschen und Gott. Aber sei auch bedacht auf die Verhältnisse zu Menschen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr nicht einander die Schuld vergeben werdet, werde ich euch auch nicht vergeben. Es ist so wichtig, dass wir einander vergeben und dass wir Versöhnung leben. Und die Last, die wir im Laufe des Lebens auferladen haben, uns selbst auferlegt haben, die wird in dem Moment weggenommen und wir erleben ein befreites Herz, wie die Brüder es hier an dieser Stelle auch erlebt haben. Ich kann es auch gar nicht darstellen, nachspielen, wie es den Brüdern gegangen sein muss, 20 Jahre gequält und jetzt ist endlich alles weg. Das Herz ist frei. Matthäus Kapitel 11, 28 heißt es, da spricht Jesus diese Einladung aus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch und ich will euch erquicken. Wir gehen 2. Korinther Kapitel 5, ab Vers 18. Da lesen wir Folgendes über die Versöhnung. Das alles, ich lese von Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ist das dein Zustand, ob du es spürst oder nicht. Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn, dann bist du eine neue Kreatur. Und jetzt geht es ab Vers 18 weiter mit unserer Bestimmung. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und jetzt kommt es und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete, genau das, was wir in der Geschichte gehört haben, dass Jesus für uns die Sünde auf sich nahm, und er hat das Wort der Versöhnung in uns gelegt. Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Vers 18, was für einen Dienst haben Kinder Gottes bekommen? Den Dienst der Versöhnung. Das ist das, was Gott uns auferlegt hat, was Gott uns zumut, was Gott möchte, dass das gelebt wird. Und Gemeinde muss ein Ort sein, wo Menschen verstehen, da wird Versöhnung gelebt. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Woran wird man uns erkennen? An der Liebe, die wir untereinander haben. Das wird das Zeugnis sein, woran Menschen, die nicht gläubig sind, sehen, dass ihr zu mir gehört. Wie kann Liebe gelebt werden, wenn nicht Versöhnung stattfindet? Wenn wir dieses Stück Holz durch Versöhnung nicht bereit sind, loszuwerden, wenn wir nicht bereit sind, den ersten Schritt zu tun, Versöhnung zu leben, wird das nicht möglich sein. Und dein Herz wird immer beschwert sein. Du wirst kein befreites Herz haben. Wenn aber Versöhnung gelebt wird, so wie Gott es uns zumutet und auch zurechnet, so wie er es für uns bestimmt hat, dass er uns den Dienst der Versöhnung anvertraut hat, dann wird Gemeinde genau das leben, was er auch will. Versöhnung muss in der Gemeinde gelebt werden. Wir lesen Jesaja Kapitel 58, Vers 2 bis 6. Jesaja Kapitel 58, von Vers 2. An dieser Stelle geht es um das Fasten. Das Volk Israel hat gefastet und macht Gott eine Anklage und sagt, wieso hörst du uns nicht? Und Gott nimmt Stellung dazu. Es geht hier zwar um das Fasten, aber wir finden hier einen Einblick in das Herz Gottes, wie Gott sich ein Leben vorstellt. Kapitel 58 ab Vers 2. Gott sagt durch den Propheten, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Und jetzt spricht das Volk, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, also schänden unseren eigenen Leib und du willst nicht wissen? Also wir sind bereit zu leiden, aber du willst nicht wissen. Und Gott antwortet, sieh, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Und jetzt sagt Gott, das aber ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Was ist der Auftrag Gottes? Lass los. Das Stück Holz, das du mit dir rumschleppst, die Schuld, wie auch immer du sie dir selbst auferlegt hast, lass los und lebe Versöhnung. Lass die Menschen frei, binde dich nicht an alle Schmerzen und all das, was dir passiert ist. Lass los und lebe Versöhnung. Das ist der Auftrag Gottes. Das ist das, was Gott auch gefällt. Und wir haben den Auftrag, so sagt es Paulus im 2. Korinther, das, was wir gelesen haben, wir haben den Auftrag der Versöhnung, dass wir in der Gemeinde Versöhnung leben. Und das muss uns so wichtig werden, dass wir das vor Augen haben. Josef ist ja ein ganz besonderes Bild in der Bibel für unseren Herrn Jesus. Wir sagen ja auch Schattenbild auf den Herrn Jesus hin. So wie Josef damals von seinen Brüdern verkauft wurde, wurde auch Jesus verkauft. So wie Josef in die Sklaverei verkauft wurde, wurde Jesus verkauft, damit er gekreuzigt wird. So wie Josef von seinen Brüdern abgelehnt wurde, wurde auch Jesus von seinem Volk abgelehnt. So wie Josef unschuldig ins Gefängnis gekommen ist, ist auch Jesus unschuldig ans Kreuz gegangen und hat all unsere Schuld auf sich genommen. Und so wie Josef dann aufgestanden ist und emporgehoben wurde zum zweitwichtigsten Mann, zum zweitmächtigsten Mann der Welt damals, so ist auch Jesus nach der Auferstehung aufgehoben worden von Gott und er hat den Namen über alle Namen bekommen. Und so wie Josef das Brot zum Überleben für die damalige Welt war, so ist auch Jesus das Brot des Lebens für jeden Menschen. Und so wie Josef alleine vor seinen Brüdern stand und ihnen die Versöhnung angeboten hat, so stehst du auch alleine vor Jesus und es hängt an dir, ob du die Versöhnung mit Gott annimmst oder nicht. Und das ist unsere Verantwortung. Und wenn wir die Versöhnung angenommen haben und an Jesus glauben, sind wir dafür verantwortlich, dass Versöhnung in unserem Leben gelebt wird. Amen. Wir möchten beten, möchte auch gerne die Zeit geben. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater, wir sind dir dankbar, dass du durch deinen Sohn Versöhnung möglich gemacht hast und uns den Dienst der Versöhnung auch gegeben hast. Das ist das, was uns Menschen und unser Herz wirklich dann auch endgültig frei macht. Wir haben die Versöhnung mit dir erlebt, aber wir wollen auch die Versöhnung unter Menschen leben. Und wir sind davon abhängig, dass wir das leben, denn wir versagen alle. Wir vergehen uns alle aneinander und wir möchten dich bitten, dass wir ein Herz bekommen, das wirklich gerne Versöhnung lebt. Und auch in dieser Gemeinde soll das gelebt werden. Menschen sollen das sehen, dass hier Vergebung und Versöhnung gelebt wird. Mache es uns wichtig, mach uns dazu fähig, denn die Liebe hast du uns da ausgegossen und wir wollen es auch wirklich tun. Bitte segne uns im Nachdenken über dieses Thema, dass wir es wirklich in unserem Alltag auch leben. Amen.